Hey ihr Lieben, diese Folge wird präsentiert von HelloFresh. Sag mal Hadi, was ist HelloFresh?
HelloFresh ist eine Kochbox, die voller frischer Zutaten mit richtig guten und leckeren Rezepten zu euch nach Hause geliefert wird. Und das Allerbeste daran ist, ihr müsst da gar nicht so viel dran machen, denn die Bestandteile dieser Box, die sind schon richtig auf eure Bedürfnisse abgestimmt und vor allen Dingen abgewogen. Mm. Das heißt, ihr müsst die eigentlich wirklich nur noch aufmachen und mit den Dingen, die ihr so vielleicht im besten Fall ohnehin schon zu Hause habt, also Salz, Pfeffer, Öl und so ein Gedöns, ja, arbeiten. Und dann könnt ihr innerhalb kürzester Zeit was richtig Leckeres essen.
Mega, mega yummy. Und ich habe es ausprobiert. Ich bin kein Koch. Mhm. Also ich koche wirklich nicht gerne. Mhm. Und selbst für nicht so gerne KocherInnen ist es eine richtig geile Sache. Denn du bekommst tolle Rezepte. Probierst die aus. Die schmecken lecker und du musst nicht mehr in den Supermarkt.
Ja, das ist das Geile. Gerade vielleicht aktuell, ja. Und es ist aber nicht nur für Leute, die gar nicht kochen geeignet, sondern vor allen Dingen auch vielleicht so Konstellationen, wie ich sie zu Hause habe, wo einfach mehrere Menschen leben und wo viel gekocht wird. Und selbst da, auch wenn man mit einer bestimmten Routine schon kocht, ist es auf jeden Fall eine Mordserleichterung und vor allen Dingen vielleicht auch eine Inspiration, wenn man mal nicht mehr weiß, was man verdammt normal machen soll. So geht's mir zumindest. Nur, das kenne ich nur vom Hörensagen. Ist mir natürlich noch nie passiert. Ich weiß immer, was ich kochen soll.
So, und ihr wollt doch jetzt bestimmt auch HelloFresh mal ausprobieren. Und wir haben einen tollen Code für euch. Und zwar Tacheles21, weil ich 21 bin. Und für diesen Code bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf den ersten Monat. Was will man mehr, ihr kleinen Mäuskens?
Also, probiert's aus und jetzt geht's los.
Guten Appetit.
Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Und wir sind wieder zurück in der Lage, in unseren Podcast zu tänzeln heute. Also ich fühle mich zumindest heute sehr viel leichter als beim letzten Mal.
Definitiv. Ich freue mich sehr, Hadi, dass wir beide wieder zusammen sind.
Hallo Tarek, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mir überlegt, so langsam müssen wir das Intro wirklich ändern.
Wieso?
Naja, weil es heißt doch Tesfaye und Tesfaye. Denn ich habe doch deinen Namen angenommen,
das
ganz
stimmt.
Offiziell.
Willkommen in der Familie, Tarek.
Ja, denn wir sind jetzt sowas wie verheiratet, finde ich. Und da wir eine moderne Ehe sind, nehme ich natürlich deinen Namen an.
Ja, schön.
Ab heute nur noch Tesfaye.
Das finde ich gut. Aber so viel, wie wir in den letzten Tagen und Wochen auch zusammen waren, ja, irgendwie, ne, finde ich echt, es ist an der Zeit, das auch nach außen mit unserer Namensänderung.
Denke ich mir auch. Mir könnte es ja noch mehr sein. Mhm. Du bist ja mittlerweile schon ein bisschen so auch der Alte wieder, ne? Aber ich denke mir, nee, am liebsten will ich bei dir einziehen. Ich will den ganzen Tag bei dir sein.
Oh, Schatz, so schön, dass du das sagst.
Na? Wie waren denn deine letzten Wochen, muss man ja sagen? Vor zwei Wochen haben wir aufgezeichnet.
Haben wir aufgezeichnet und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die waren natürlich in der ersten Woche nach unserer Aufzeichnung sehr noch von Hanau geprägt und dann hat es echt eine Woche gedauert, bis ich das so ein bisschen abschütteln konnte, so diese Schwere, die mich da die ganze Woche irgendwie begleitet hat. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Und wir haben ja auch ganz ausführlich hinterher dann noch drüber gesprochen, wie wir in der Zukunft mit solchen Sachen umgehen können und sollen, einfach damit die nicht zu sehr auf die Kosten unserer Psyche irgendwie gehen, ne?
Ja.
Da haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe wirklich eine Woche gebraucht, um mehr oder weniger, ich will nicht sagen, das abschütteln zu können, weil abschütteln ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie, um damit besser umgehen zu können, so. Und dann ging's irgendwann und ich habe da für mich eine Variante gefunden, über die wir vielleicht auch irgendwann mal bei Gelegenheit sprechen können. Aber in der Zwischenzeit muss ich sagen, komme ich viel, viel besser auch damit zurecht.
Und ich muss ja auch sagen, Hadi, bei dir ist ja auch einiges los. Bei der letzten Aufzeichnung konnte ich dir noch gar nicht gratulieren, weil wir halt so in diesem Hanau-Thema drinne waren, was super wichtig war. Aber Gratulation, Hadi, denn mein Highlight der letzten Woche war, dass ich in deiner neuen Sendung Five Souls
zu Gast war.
Zu Gast war.
Das war ganz schön.
Herzlichen Glückwunsch, meine Güte, Hadi. Du gehst mir zwar fremd, aber ich ertrage es und freue mich natürlich primär.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das ist sehr schön.
Ich gerade primär gesagt habe. Ja. Jetzt müsste ich mich anstrengen, dass ich es auch wirklich so meine.
Ich liebe auch. Ich wünschte, ihr könntet gerade die Pose dazu sehen, die Tarek macht, wie er primär sagt und die Handrücken, also nicht mehr die Hände, sondern den Handrücken in die Seite stemmt.
Ich drücke meine ganze Eifersucht runter und bin so, natürlich freue ich mich für dich. Nein, ich freue mich wirklich für dich. Das ist ein tolles Format vom SWR. Es läuft auf einem YouTube-Channel. Es gibt einen Insta-Channel. Ihr seid 5 Souls immer, genau. 3 feste Souls, genau. Nämlich Thelma Boabeng, eine tolle Freundin von mir, Natascha.
Tascha Kimberly, genau.
Tascha Kimberly, ja. Mittlerweile auch eine Freundin von mir.
Ja, die ist auch süß.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich
Dankeschön.
Voll.
Und es war sehr schön, weil Tarek war da und ich durfte ihn anmoderieren und musste mich dann natürlich so ein bisschen zusammenreißen, um bei der Anmoderation nicht so total parteiisch zu sein und ihn über den Klee zu loben, weil das hätte natürlich meine anderen Co-Moderatorinnen irgendwie so vielleicht so ihm ein schlechtes Gefühl gegeben und ich war so, mein Freund und Moderator und eigentlich Ehemann und überhaupt bessere Hälfte und mein Bruder und alles und so, weißt du, kann ich ja nicht sagen.
Kannst du nur hier sagen.
Ja, das war schön, dass du da bist. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Was mich gar nicht gefreut hat, ist die Tatsache, dass ich die letzte Woche erfahren habe, dass der Impfstoff AstraZeneca,
ja?
nennt mich Tarek Test 2 AstraZeneca, dass der in Deutschland rumliegt, weil viele Menschen wollen diesen Impfstoff scheinbar nicht bekommen. Ich habe das mal gelesen bei der Tagesschau. Und zwar steht da, dass von den 1,45 Millionen Dosen, die bis zum 23. Februar deutschlandweit geliefert wurden von AstraZeneca, nur etwa 240.000 verimpft worden seien. Das entspricht rund 15%.
Ja, und wir denken uns halt, Freunde, schiebt doch die anderen 85% einmal in unsere Richtung.
In mich?
Weil wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir haben schon die Ärmel hochgekrempelt.
Wirklich?
Und schon so, ne? Oh Mann.
Ich habe mir letztens überlegt, dass ich bereit wäre, bei einem Impfzentrum-Gedönsladen da einfach mal zu campen, dass es da einfach so eine zweite Schlange gibt für all die, die einfach wollen. Ja, ich würde da schlafen. Ich würde sogar, Markus Söder will ja das in Deutschland weiter, aber auch primär natürlich in Bayern, die Impfreihenfolge noch mal ein bisschen geändert wird. Ne? Das heißt, alle, die halt AstraZeneca wollen und noch nicht in der Gruppe dran sind, ne, reinballern. Ich bin sogar bereit, Markus Söder zu heiraten, ja, damit ich müsste mich dann von dir zwar wieder kurz scheiden,
ja,
aber nur kurz, um dann AstraZeneca zu bekommen. Mhm. Dann können wir auch besser fummeln, weil dann habe ich ja schon AstraZeneca.
Also ich bin der Meinung, dass Markus Söder sich eigentlich weniger, natürlich auch um die Impfsachen bei sich in Bayern kümmern sollte, aber er sollte sich auch mal um die Angelegenheiten beim Bayerischen Rundfunk kümmern. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen
hast. Was war da los?
Letzte Woche beim Bayerischen Rundfunk, ich glaube es war BR2 oder BR3, ein Radiosender,
BR3
war es,
BR1000,
in dem einer der Moderatoren eigentlich nur einen Song von Coldplay anmoderieren sollte,
ja,
und dabei komplett die Fassung verloren hat.
Nein.
Wirklich. Und da die K-Pop-Band BTS beleidigt hat, wirklich ganz oft übelt und auch mega geschmacklos. Na, weil er das irgendwie für Gotteslästerung hält. Das war auch tatsächlich ein Wort, das gefallen ist, wenn eine K-Pop-Band einen Song von Coldplay covern würde, und hat die auch dann tatsächlich mit einem Virus verglichen und so weiter und so fort, was natürlich in Zeiten, in denen Hate Crimes und rassistische Anfeindungen von Menschen, die asiatisch gelesen werden, gerade absolut wirklich ansteigt ohne Ende. Es ist natürlich schwierig, solche Sachen auch irgendwie nur als natürlich, wie immer, als Witz gemeint irgendwie in die Welt zu schießen. Aber das Problem ist halt, dass er einfach die BTS-Army unterschätzt hat. Weil ich liebe ja K-Pop-Fans. Also ich mag keinen K-Pop unbedingt, das ist nicht so mein Ding. Aber ich liebe K-Pop-Fans. Die sind so gut organisiert. Die haben natürlich den Bayerischen Rundfunk dann komplett mit einem organisierten Shitstorm überzogen, bei dem ich wirklich da saß und mich so insgeheim für mich gefreut habe. Ich fand das wirklich super. Weil man muss auch sagen, BTS und K-Pop-Fans, die haben schon im letzten Jahr gezeigt, dass die Wu-Tang Clan Voice K-Pop-Fans ain't nothing to fuck with. So, also ganz ehrlich, die haben zum Beispiel während der Black Lives Matter-Demonstration das Hashtag White Lives Matter gekapert. Ja, die haben also dieses Twitter-Handle, dieses Hashtag einfach so inflationär benutzt und vor allen Dingen verbunden mit antirassistischen Messages auf Twitter und Instagram geteilt, dass die eigentlichen White Lives Matter WhatsApp-Messages da komplett untergegangen sind.
Ja?
In so, also in einem wirklich organisierten Coup, kann man fast sagen,
ja,
haben sie da sozusagen White Supremacists die Kommunikationsmittel abgeschnitten.
Toll.
Und dann haben sie ja auch noch im letzten Jahr sich über TikTok verabredet, alle Tickets für eine Trump-Rally in Tulsa,
aha,
zu kaufen.
Ja.
Und der, sie hat sich dann noch total gewundert so und sich auch gefreut und darüber geprahlt, dass die Tickets ja schon längst weg wären, mhm, und so und in Rekordzeit ausverkauft gewesen wären.
Okay.
Dabei waren das nur K-Pop-Fans, die das gekauft haben. Nicht eine Sekunde im Kopf haben, da auch wirklich hingehen zu wollen.
Also Hadi, ich habe von der Hälfte gar nichts mehr verstanden. Ich habe nur noch TikTok, Twitter und Social Media, denn ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Social Media raus gerade.
Oh ja, bist du, ne?
Ich habe mit diesem ganzen Zeugs nichts mehr zu tun. Ich plane quasi im Geheim die Weltübernahme, aber fand das trotzdem, das, was ich verstanden habe, fand ich spannend.
Ja,
das hat mir gereicht.
Du musst dir nur merken, leg dich nicht mit K-Pop-Fans an.
Hatte ich nicht vor.
Die sind total organisiert.
Ja.
Und eigentlich bist jetzt auch immer auf der richtigen Seite gewesen, wenn du mich fragst.
Okay, gut, Hadi, du hast jetzt genug gequatscht, jetzt bin ich mal wieder dran.
Tareks Tratsch der Woche.
So, Hadi, mein Tratsch der Woche. Ich war, oh Gott, ja, ich war in totaler Aufruhr, denn ich habe in der Okay gelesen, pass auf, der Titel der Okay war Bridgerton, da geht bei mir schon einiges los, dann aber Megaskandal, hinter den Kulissen, Intrigen, Ausrufezeichen, Streit, noch ein Ausrufezeichen, Tränen.
Ich Ausrufezeichen.
Ja, noch eins. Ich dachte, jetzt geht's los, Leute. Und dann die zweite Staffel könnte platzen und noch ein Ausrufezeichen. Ich war so, verdammte Scheiße, was passiert hier?
Mhm.
Was ist passiert? Ich dachte wirklich, hier bricht gerade alles zusammen. AstraZeneca, ich scheiß auf dich. Ich brauch Bridgerton. Ich scheiß auf den Impfstoff.
Mhm.
So, und dann sagt die, okay, die Dreharbeiten für die zweite Staffel stehen unter keinem guten Stern. Das habe ich gemerkt, meine ganzen Ausrufezeichen. Und ich nur so, meine Güte, was ist da passiert? Und dann erfahre ich, dass es eine neue Schauspielerin gibt, mhm, nämlich Simone Ashley.
Mhm.
Die war schon bei Sex Education mit dabei. Und die wird bei der zweiten Staffel von Bridgerton nun mit dabei sein auch.
Mhm.
Da denke ich mir so, ja, wo ist denn das Problem, liebe Leute? Was ist los? Denn, Hadi, wir haben uns ja gewünscht, dass der Cast ein bisschen diverser wird.
Mhm.
Würde mal sagen, die MacherInnen von Bridgerton hören natürlich unseren Podcast, denn Simone ist Britin, mhm, mit einer indischen Migrationsgeschichte. Und da würde ich mal sagen, High Five.
Richtig, alles richtig gemacht erstmal.
So, aber jetzt ist es so, dass die Okay schreibt, die Fans sind in heller Freude. Ja, also wir, ne, wir freuen, mhm, uns natürlich. Doch einer dürfte die Mitteilung so gar nicht gefallen, und zwar Phoebe.
Phoebe Dunavore, a.k.a. Daphne Bridgerton.
So,
mhm,
und dann habe ich mich wieder gefragt, okay, was ist denn passiert? Haben Phoebe und Simone irgendwann mal Streit gehabt?
Mhm.
Ja? Gab es da irgendwie mal ein kleines Ding am Laufen?
Mhm.
I don't know. Und dann gucke ich halt, und um was geht es? Die Okay mutmaßt jetzt, dass, weil Phoebe, a.k.a. Daphne, ja bisher die Hauptbesetzung war, All Eyes on Daphne, ja?
Mhm.
Daphne ist ja auch eine hübsche, sexy Frau. Und jetzt kommt da Simone. Und jetzt gucken wir mal hin. Simone ist auch sexy.
Mhm.
Oh, nee. Und jetzt hat natürlich die Daphne Angst, dass keiner mehr auf die Daphne guckt und alle nur noch auf die Simone gucken. Und das ist jetzt der Grund für die ganzen Ausrufezeichen, denn die Okay weiß von einem Insider, weiß Gott, wer das schon wieder ist, dass Phoebe schon damit gedroht haben soll, aus der Staffel auszusteigen.
Warte mal, nur weil ihr die Konkurrenz, mhm, also im Sinne von Kollegin, ja, zu sexy sein soll.
Ganz genau.
Allegedly.
Ja,
wow.
Denn die Okay weiß natürlich, die Simone hat ganz schön viele heiße Bilder auf Instagram gepostet.
Oh.
Ja. Simone, ja, will nämlich groß rauskommen.
Mhm.
Und jetzt denkt sich die Phoebe wahrscheinlich, die blöde Kuh, und kriegt halt Panik. Und dann denke ich mir so, okay, 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 eben nicht okay, okay. Hast du gemerkt? Nicht okay, okay. Ich kann nicht mehr, ich habe einen guten Tag heute. Und die Okay hört ja nicht dann auf damit, das einfach so zu behaupten, sondern sie machen dann auch noch einen Phoebe und Simone-Vergleich. Phoebe versus Simone.
Oh, ist das low.
Und dann denkt man sich so, okay, jetzt vergleichen die vielleicht die schauspielerischen Kompetenzen von den beiden.
Mhm.
Okay, nein, natürlich nicht. Denn die Okay schreibt dann, ja, Phoebe war schon auf ganz schön vielen Covern von Magazinen.
Ja.
Und dann Versus, Simon war auch schon mal auf einem Cover.
Oh, das ist schon...
Und das macht natürlich jetzt die Phoebe richtig, richtig böse. Denn SchauspielerInnen untereinander, dass da mal mehrere auf einem Cover drauf sind, das geht ja gar nicht. Und damit aber noch lustiger, denn
ja.
Phoebe, und jetzt wirklich halt dich fest, Hartnett, Phoebe und Simon haben beide schon in anderen Serien gespielt.
Ja, aber es ist doch das, was sie machen, oder?
So, aber nein, das macht Phoebe sauer, dass Simon auch schon mal in einer Serie mitgespielt hat. Und du denkst einfach nur so, what?
Das ist richtig Schulhof, ne?
Also das ist wirklich Schulhof.
Das ist richtig Schulhof einfach. Und man denkt ja irgendwann, man ist dem entkommen als erwachsener Mensch, aber offensichtlich nicht.
Nee, und natürlich inszeniert da die, okay, einen Zickenkrieg. Zwei Frauen am Set, zwei sexy Frauen, das kann ja nur zu Zoff führen.
Oh, ist das unangenehm.
Es ist super unangenehm. Und jetzt könnte man denken, okay, okay, ne? Ich kann nicht mehr. Okay, okay.
Eben nicht okay, okay.
Eben nicht okay, okay. Die spinnen da halt einfach alle ein bisschen. Aber das wäre ja zu einfach. Denn hinter dieser Art und Weise, wie über diesen vermeintlichen Zickenkrieg da gesprochen wird, steckt ja ein Narrativ. Nämlich das Narrativ von zwei Frauen müssen sich immer konkurrieren.
Ja.
Zwei Frauen an einem Ort müssen immer gehässig zueinander sein. Zwei Frauen, die vermeintlich gut aussehen, sehen in einer anderen Frau auch nur aufgrund von Schönheit Konkurrenz. Ich meine, wenn die jetzt sagen würden, die verstehen sich vielleicht nicht, ja, weil Phoebe vielleicht Panik hat, dass Simon eine bessere Schauspielerin sein könnte, dann würde ich sagen, ist immer noch ein bisschen shady. Aber das wäre ja mal ein Grund, warum man vielleicht Angst haben könnte. Aber dieses Ding von zwei Frauen an einem Ort und auch, es kann nur eine geben.
Ja, das ist es, ne? Es kann.
Siehst du dich gerade aus für mich?
Mir ist warm. Ich habe hier so ein Thermoding an. Das ist
hast du heute kein Kaschmir?
Doch, natürlich. Ich habe Thermo und Kaschmir drüber.
Weil Hadi disst mich ja immer, wenn ich mit meinem billigen Polyesterfummel da um die Ecke komme. Sie so, ah, du schwitzt schon wieder? Ich schwitze ja nicht. Ich habe ja nur Kaschmir.
Ist wahr.
So, bist du fertig mit deinem Ausziehen?
Ja, also Konkurrenz. Das ist halt so das Ding, ne? Dass Frauen immer sofort in Konkurrenz zueinander gestellt werden. Übrigens auch andere marginalisierte Gruppen sofort in der Konkurrenz zueinander stehen. Und immer suggeriert wird, es gibt nur Raum für eine Person, die genau diesen Spot füllen kann.
Und das macht es natürlich auch, denn Ding Dong, das Patriarchat ist da dran. Ja,
ja? Genau.
Das ist natürlich auch diese Geschichte von Männer können... Ganz, ganz viele Männer können an einem Ort sein und einen auf Macht machen und Machtposition innehaben. Aber sobald da eine Frau mit ins Spiel kommt, wird es schon hart gefährlich. Aber wenn da zwei mit ins Spiel kommen, dann wird sofort diese Konkurrenz, die vielleicht alle Menschen eigentlich spüren sollten, wenn man halt auch vielleicht in einem Ort ist, in einem Team ist, wo man Kompetenzen auch da manchmal ein bisschen teilen muss. Da kommt ja automatisch vielleicht manchmal bei allen Menschen so ein Ding von, okay, Konkurrenz, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt rein. Aber diese Konkurrenz wird dann so outgesourced auf diese beiden Frauen dann, um aber auch einfach zu suggerieren, passt mal auf, Leute, denn was wäre denn clever? Clever wäre natürlich, wenn diese Frauen ein Netzwerk bilden würden, was ja auch viele Frauen tun, die in so welchen Positionen unterwegs sind, um dann auch mal diese ganzen Männerbündnisse mal ein bisschen aufzuwirbeln, aufzubrechen. Das mag ich. aufzubrechen. Aber das ist ja nicht gewollt.
Ja.
So.
Na, wir inszenieren das halt gerne. Ich meine, es gibt dann nicht umsonst diesen Begriff Zickenkrieg, der dann gerne in dem Zusammenhang fällt. Oft ist dann auch so von Stutenbissigkeit die Rede und so, ne? Wenn dann die eine sozusagen rausgemobbt werden soll aufgrund der Tatsache, dass sie eben auch eine Frau ist, die diesen einen Spot besetzen könnte, den ich ja eigentlich möchte. So, das wird suggeriert. Und ich finde das dann auch manchmal ein bisschen problematisch, wenn es dann so weit geht, dass das ja dann auch schon manchmal von anderen Frauen internalisiert wird, so, ne? Wenn du dann so manchmal hörst so, ja, ich kann nicht so gut mit anderen Frauen arbeiten, wo man dann auch so ist, aber warum denn? Was haben die dir denn getan, um Himmels Willen? So, ne? Das gibt's dann natürlich auch, aber es ist schon ein sehr machtvolles Tool, was da eingesetzt wird, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, finde ich, wenn man irgendwie sozusagen marginalisierte Gruppen untereinander ausspielt, aber dann auch sozusagen innerhalb dieser Gruppe sozusagen so eine Art von Knappheit kreiert, die für andere Gruppen, sprich weiße Heterozis-Männer überhaupt nicht vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Denen wird nie suggeriert, außer beim Highlander, da kann es auch nur einen geben. Aber sonst wird denen nie suggeriert, hier gibt's nicht Platz für mehr. Das weißt du, dann gibt's dann so Filme wie Ocean's 11 oder hier Hangover oder so. Während wir dann, also wir im Sinne von sich weiblich identifizierende
ich
Menschen.
Ich bin eine alte weiße Frau, Hadi.
Du ja.
Nimm mich damit rein.
Weißt du, wenn wir dann so Sachen wie, keine Ahnung, Charlie's Angels bekommen, weißt du, wo auch so Frauenfreundschaften zelebriert werden oder Girls Trip kriegen wir dann auch noch so mit Jada Pinkett und Tiffany Haddish und so, dann wird auch mal versucht, so eine weibliche Variante irgendwie etablieren zu wollen und es klappt dann aber irgendwie nicht und das, dann sagt man, na seht ihr, die ZuschauerInnen wollen sowas gar nicht sehen.
Ja, und ich finde auch, also es orientiert sich immer eigentlich alles nur am männlichen Blick.
Ja, genau.
Denn jetzt diese Idee von Phoebe und Simone streiten sich nicht aufgrund ihrer Kompetenz, sondern sie streiten sich deswegen, weil die eine eventuell mehr oder weniger sexy ist als die andere. Und da geht's ja auch nur darum, quasi wieder dem männlichen Blick zu gefallen. Also dieser ganze Kampf wird quasi inszeniert durch einen patriarchalen männlichen Blick, um am Ende nicht die kompetentere, sondern die schönere, die heißere, die more sexy Version zu sein. Und das ist einfach auf so vielen Ebenen problematisch, dass ich eigentlich noch kotzen könnte. Und dann habe ich auch ein bisschen gekotzt, musste dann ein paar Seiten weiter blättern und die Kotze damit abwischen. Und dann denke ich mir so, fuck, was macht denn die Okay jetzt? Denn es geht ja noch weiter, meine Lieben. Der Okay reicht ja nicht eine beschissene Kackstory zum Thema Sexismus. Nein, wir machen noch weiter. Denn Titel, verrücktes Baby Battle. Oh. Und da geht es, und da wurde mir wirklich, also da wurde mir nochmal richtig schlecht. Also Kate und Meghan wird mal wieder ein Zickenkrieg, quasi ein Zickenkrieg. Wie sagt man denn halt?
Angedichtet.
Ja, danke schön. Hilf mir doch mal hier ein bisschen.
Entschuldigung.
Lass mich nicht so schwimmen und
weg
und fast ertrinken.
Angedichtet.
Werbung.
Reich und schön. So heißt der Hit-Podcast von Wondery. Und liebe Hadi, reich und schön, das sind doch wir.
Eigentlich schon. In dem Zusammenhang sind es aber vor allen Dingen Jay-Z und Beyoncé. Denn in Reich und Schön geht es um Familiendynastien. Wie haben die es geschafft, dahin zu kommen, wo sie sind? Und wenn man sich jetzt die Geschichte von Beyoncé und Jay-Z anschaut, dann könnten die eigentlich unterschiedlicher kaum sein. Beyoncé aus Texas, Houston, schon sehr, sehr früh, sehr engagiert, hat an nationalen Talentshows teilgenommen. Jay-Z dagegen, ein schüchterner Junge, Sean Carter, allein als erziehende Mutter, eher arm, Brooklyn, Crack-Epidemie, all diese Dinge. Und wie landen die beiden eigentlich dann da, wo sie jetzt sind, nämlich an der Spitze des Pop-Olymps?
Und ich würde sagen, ich bin dann ja wohl Beyoncé, du bist eher Jay-Z. Und ihr solltet auf jeden Fall reich und schön anhören. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Also Kate und Meghan wird da was angedichtet, ein Zickenkrieg angedichtet, Zitat Hadi. Und worum geht's, denkt man sich, pass auf. Meghan ist schwanger, wieder schwanger.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wirklich, Meghan, High Five an dich, denn wir wissen ja mittlerweile alle, Meghan hatte eine Fehlgeburt, ein krasses Thema für Meghan, für viele andere Menschen, die Kinder bekommen können. Und dann könnte man sich einfach mal freuen und sagen, ja, High Five, Meghan und Harry bekommt ein Baby, aber nicht die Okay. Nein, die Okay denkt sich jetzt, pass mal auf. Kate wird doch jetzt wahrscheinlich, weil Kate bekommt ja immer die bessere Presse, kriegt doch jetzt bestimmt Panik, deswegen das Baby-Battle, weil Meghan jetzt wieder schwanger ist, Meghan und Harry ein wirklich sehr süßes Foto von sich veröffentlicht haben, wie sie so draußen rumliegen, Meghan mit dem Babybauch. Und das macht die Meghan nicht, weil sie der Welt gerne zeigen möchte, hey, auch nach der Fehlgeburt, wir sind wieder schwanger, so nach dem Motto. Nein, das macht die fiese Meghan, um der Kate quasi eins reinzuwürgen, denn Kate hat ja nur ihre perfekten 3 Kinder. Und wenn man Aufmerksamkeit haben möchte als Frau und gerade auch als royale Frau, dann bekommt man es ja, wenn man Kinder bekommt. Und das macht jetzt die Meghan quasi nur, damit die Kate Panik kriegt und die Kate dann am Ende wahrscheinlich auch noch ein neues Baby will. Nicht, weil die ein Baby will, sondern weil die beim Baby-Battle gewinnen will. Das schreiben die wirklich so. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das schreiben die da einfach so rein und sagen dann so, okay, das ist unsere Geschichte.
Das ist die Story,
Du denkst einfach nur so, what?
Wow, das ist schon richtig menschenverachtend, ehrlich gesagt, oder? Dass man sagt, so, die bringt nicht irgendwie neues Leben in die Welt, weil sie das gerne möchte und weil sie sich das wünscht und so, sondern wirklich aus reiner Boshaftigkeit, um ihrer, da sind wir wieder bei der Konkurrentin, so, eins auszuwischen. Und das ist schon, da dachte ich auch so, also jetzt übertreibt ihr wirklich ein bisschen, ne?
Also Hadi, mir fehlen die Worte, lass uns bitte weitermachen.
Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es besser wird.
Nein?
Nein.
Hadis Tratsch der Woche. Es wird nicht besser?
Es wird nicht besser, aber wir bleiben tatsächlich halt nicht fest beim Thema Zickenkrieg. Ja, es ist wirklich so. Also auf eine bestimmte Art und Weise. Und alles das, was da eben bei dir schon so anklang, auch bei den Gegenüberstellungen, die hier bei der OK dann immer so stattgefunden haben, dass da nämlich einmal eine weiße Frau mit einer Woman of Color sozusagen aneinander clasht, das führt sich bei mir in der Story sozusagen weiter. Es wird wirklich nicht besser. Die OK hat sich, glaube ich, mit dieser Ausgabe wirklich also nochmal selber unterboten, was Qualitätsjournalismus angeht. Das war schon heftig, weil zu dieser wirklich an den Haaren herbeigezogenen Geschichte kommt einfach noch die Tatsache, dass sie auch wirklich, wirklich schon richtig alt ist. Ja, wir reden hier über die aktuelle Ausgabe der OK, die ein Thema aufgreift, das Anfang Februar ein Thema war, aber nochmal ganz von vorne. Also, Cardi B, Rapperin, ehemaliges Reality-TV-Sternchen, Multimillionärin, absoluter Superstar, weiß nicht, wie viele Nummer 1-Hits die schon hatte, wie viele Streams die in der Zwischenzeit generiert hat, aber es sind definitiv einige, ich glaube, ich hänge mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage Milliarden Streams, die sie da schon generiert hat.
Okay? Darf ich dich kurz stoppen, lieber
Hadi? Bitte, ja.
Denn ich könnte jetzt so tun, als würde ich Cardi B kennen. Wir wissen aber ja beide,
dass du eine alte weiße Frau bist und Cardi B nicht kennst.
Bis wir hier angefangen haben, diesen Podcast zu machen, nicht wer Cardi B ist.
Oh, das ist ganz wild. Ich weiß, Tarek, das haben wir schon mal thematisiert und ich musste dir auch ehrlich sagen, das ist so für mich sehr, sehr schwer.
Da ist was bei dir zusammengebrochen, ne?
Ja,
da ist irgendwas kaputt gegangen.
Hat das so klirre gemacht und ich bin immer noch damit beschäftigt, die Scherben dieses Aspektes unserer Liebe zueinander zusammenzukehren und notdürftig wieder zusammenzukleben.
Okay, na, ich habe danach schon auch ein bisschen Cardi B gehört.
Und nicht gemocht?
Ich habe wieder aufgehört, dann habe ich Taylor Swift wieder weitergehört. Fand ich irgendwie schöner.
Oh nein, okay, gut. Ich meine, aber gut, egal. Also Cardi B ist einfach ein absolutes popkulturelles Phänomen, hat mehrere, weiß ich nicht, glaube irgendwie über 80 Millionen Follower auf Instagram. Und das ist schon absolut faszinierend, was diese Frau in den letzten Jahren, die es sie gibt, geschafft hat. Also nicht nur an Aufmerksamkeit, sondern auch tatsächlich an, ja, also das ist für mich the most memeable person sozusagen der Welt. Also es gibt so viele Memes über Cardi B, das ist absolut Wahnsinn. Und selbst wenn man sie oder ihre Musik also nicht kennt, ne, die Memes, die sind einem unter Umständen schon mal über den Weg gelaufen. What was the reason?
Ich muss ganz ehrlich sagen.
Das ist mein absolutes Lieblingsmeme von Cardi
B. Okay.
Naja, egal. Auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht, aber egal.
Oha, oh.
Ja, aber Hadi, komm.
Aber dann sag's doch einfach nicht. Verdirb's uns doch
soll
nicht.
Soll ich lügen?
Ja, lächel mich an.
Also soll ich mich spannender machen, als ich da eh schon bin?
Lächel mich einfach an und sag,
Okay, gut.
Also gut, okay.
Cardi B, ich liebe sie.
Cardi B. Also Cardi B soll angeblich Shirin David kopiert haben.
Nein.
Shirin David.
Die kenne ich.
Das ist mir klar, dass du die kennst. Die erfolgreichste Rapperin und Unternehmerin Deutschlands hat also Modell gestanden sozusagen oder war das Vorbild für das neue Artwork zu Cardis Single Up. Aber egal, das brauche ich jetzt gar nicht ansingen, weil es dir eh nichts sagen wird. Auf jeden Fall, das Artwork zu Cardi B's Single Up soll stark an das von Shirin Davids zu Supersize erinnern.
Das sagt die okay.
Das ist ein Vergleich, den jemand auf Instagram gezogen hat. Ne? Da hat das Ganze nämlich angefangen und die drucken das jetzt also 3 Wochen später ab. Ja, so.
Okay.
Das soll stark daran erinnern und dann gibt's auch noch Szenen aus dem Video zu Up, die auch noch an bestimmte Looks zu Shirin Davids Eis erinnern. Ja, da gibt's dann so eine Nebeneinanderstellung. Ne? Und das sah so aus und das sah so aus und so. Ja. Ich komme später noch zu dem, was mich an dieser Berichterstattung so unfassbar nervt und sauer macht. Ja, also von der okay. Aber erstmal das. Ganz unabhängig davon, dass schon zum Release der Videos von Shirin David, die alle so 2018, 2019 rausgekommen sind, die Inspirationen von Shirin David sofort offengelegt wurden, ne? Weil die hat das auch nicht alles neu erfunden, ne? Die hat das Rad auch nicht neu erfunden. Also ganz unabhängig davon, dass damals schon gesagt wurde, der Look, der wurde bei Donatella Versace geklaut. 1997 hat Herb Brits von ihr ein Foto gemacht, das sah genauso aus. Und der Look, der wurde doch schon letztes Jahr von den Claremont Twins gerockt, also ganz so originell und irgendwie, weißt du, so was ganz Neues ist das, was Shirin David da gemacht hat, auch nicht, ne?
Ja.
Also ganz unabhängig davon, sollten wir vielleicht diesen Moment jetzt aber mal zum Anlass nehmen, über ein Thema zu sprechen, um das wir uns bis jetzt immer so ein bisschen rumgemogelt haben, weil es ein Riesenthema ist, ja? Und zwar Cultural Appropriation und Blackfishing. Das sind nämlich die Dinge, die Shirin David sehr, sehr oft vorgeworfen werden. Ja. Und ich möchte jetzt an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen, es geht hier nicht um Shirin David als Person. Ja. Also nach dem Motto, Shirin David hat das und das und das gemacht. Mhm. Es soll hier um Shirin David eher als Phänomen gehen, weil ich sie durchaus als so eine Art Platzhalter verstehe für ganz, ganz viele andere, hauptsächlich weiblich gelesene Frauen aus der Rap- und Popkultur so, ja. Nicht nur in Deutschland übrigens, sondern weltweit. Aber an Shirin David eben entzünden sich sehr, sehr oft diese Diskussionen um Cultural Appropriation und Blackfishing, weil sie so aussieht, wie sie aussieht und die Musik macht, die sie macht, so, ne? Aber bevor wir da jetzt so reingehen und auch dann später nochmal über das Framing auch genau in dieser Konstellation sprechen, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen Begriffsklärung machen. Ja, also was ist Cultural Appropriation? Lass uns ganz kurz darüber reden. Das ist die Adaption eines Bestandteils einer Kultur von Mitgliedern einer anderen Kultur oder einer anderen Identität. So. Und bei dieser Adaption von einer ganzen Kultur oder Bestandteilen dieser Kultur spielen auch immer Machtverhältnisse eine Rolle, ja? Denn es sind die Mitglieder einer dominanten Kultur, die die Elemente einer benachteiligten Kultur oder Minderheit adaptieren. So. Richtig problematisch wird's, wenn die angeeignete Kultur zu einer Gruppe gehört, die sozial, politisch oder wirtschaftlich benachteiligt ist und diese Kultur sozusagen, die angeeignete Kultur, komplett ohne Kontext reproduziert wird. So, das ist halt das Schwierige. Beispiele habe ich auch, weil das ist jetzt so ein bisschen schwierig, das vielleicht nachzuvollziehen.
Ich würde sagen, ja.
Ja, aber das allerbeste Beispiel sind zum Beispiel jetzt an Karneval, weil wir es da gerade hatten, ne? Kleine Kinder, die sich als Mitglieder indigener Bevölkerungsgruppen verkleiden. So, ja. Das berühmte I-Kostüm, wo man dann auch so denkt, aber es ist halt einfach kein Kostüm, Leute. Mhm. So, ja. Oder wenn für Fotoshootings Federschmuck einfach wie eine Art Requisite verwendet wird. Das ist zum Beispiel auch schon mal Pharrell Williams um die Ohren geflogen, ja. Mhm. Oder Bindis. Ja. Saris, Kimonos, Dreadlocks, andere Black Hairstyles, wie zum Beispiel Braids oder Bantu Knots oder so, die dann einfach ohne Kontext rausgenommen werden von, in dem Fall einfach in den meisten Fällen, der weißen Mehrheitsgesellschaft und wie eine Art Trend vorgeführt werden. So, das ist im Grunde genommen Cultural Appropriation. So, ja. Da geht es aber dann zum Beispiel auch mal, um so ein anderes Beispiel zu wählen, Kendall Jenner und ihr Tequila. Ja, und das ist ihr auch um die Ohren geflogen. Da hat man auch gesagt, ey, Tequila ist aber eigentlich was Mexikanisches und so weiter und so fort. Wie kommst denn du jetzt als weiße Frau dazu, das zu machen? So.
Ja. Darf ich auch kurz was sagen?
Bitte, bevor wir zum Blackfishing kommen.
Ja, als alte weiße Frau sage ich dazu, ich glaube, das Ding bei kultureller Aneignung ist, gerade auch wenn es so im Kunstbereich halt ist, gerade auch halt im Fashion-Bereich, kommt halt ganz auf dieses Ding so, ja, aber Mode muss doch alles dürfen und es ist doch keine Aneignung, es ist halt ein Zelebrieren von Rhabarber, Rhabarber. Und ich merke ganz oft auch bei mir selber, dadurch, dass ich finde, dass das auch ein Thema ist, gerade was so Braids und Frisuren anbelangt. Ich habe keine Braids, ich trage sie nicht, sie sind auch nicht Teil meiner Identität. So, ich merke aber natürlich, nur weil ich sie nicht selber trage, fühle ich das nicht so krass. Ich verstehe schon, dass das rassistisches Verhalten ist, wenn das weiße Menschen unreflektiert und als Trend benutzen. Und da ist es bei mir eher dann so, dass ich merke, okay, da muss ich solidarischer sein. Also nur, weil ich das selber nicht so fühle, weil, also ich finde Dreadlocks, to be honest, ich mag sie einfach nicht. Deswegen ist es mir relativ scheißegal, wer sie trägt. Und trotzdem fühle ich das, gerade weil ja auch, wenn es um Haarpolitik geht, es auch oft bei Menschen sind, die schwarz sind und als weiblich gelesen werden. Das heißt, da kommt dann Rassismus, Sexismus, vielleicht auch noch Queerfeindlichkeit zusammen. Das heißt, da muss ich mich mal kurz zurücknehmen und sagen, okay, nur weil ich das vielleicht gerade nicht so intensiv fühle, muss ich solidarisch sein, muss ich zuhören und muss ich verstehen, was das bedeutet für zum Beispiel eine schwarze Frau, welche politischen Kämpfe sie mit ihrem Haar auch hat. Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, auch wenn ich nicht hier jeden Moment fühle, verstehe ich deinen Schmerz. Also trage ich als alte weiße Frau auch keine Braids.
Hm. Also du könntest natürlich Braids tragen.
Ich kann alles tragen.
Aber die alte weiße Frau in dir sollte es nicht
tun. Aber ich denke mir manchmal halt so auch so bei der Nummer mit den Kimonos. Ich habe 3 wunderschöne Kimonos zu Hause, trage sie aber nicht mehr öffentlich, weil ich mir denke, wenn ich das als schwarze Person fordere, muss ich natürlich auch das dann auch asiatisch gelesene Menschen in meiner Kritik mit reinnehmen. Und dann ist es eigentlich für mich ein absolutes No-Go, bei einer öffentlichen Veranstaltung einen Kimono zu tragen.
Ja, es ist eine Diskussion, bei der es ja auch viele Positionen gibt, die sagen, na, wir können jetzt nicht rumrennen und alles als kulturelle Aneignung bezeichnen, weil gerade in dem Bereich Kunst, Musik, Fashion und so weiter und so fort und natürlich auch in der Popkultur, die ja heutzutage auch sehr global gelebt wird, so nimmt man sich natürlich immer wieder auch visuelle Inspiration hier und da und hier und da und guckt gar nicht so richtig, was ist es eigentlich so. Yeah. Ne? Man hat halt so das Gefühl, man sitzt da in so einem Gemischtwarenladen der Kulturen und dann nimmt man sich mal das, was man so hübsch findet und jenes, was man so hübsch findet, ohne eben zu gucken, welcher Schmerz, welches Trauma unter Umständen, aber auch völlig ohne Schmerz und Trauma, welche Geschichte dahinter steckt. So. Und das ist halt so das Problem an der ganzen Sache.
Und ich denke mir dann halt einfach, ja, ich liebe meine Kimonos, aber wenn ein Bild von meinem Kimono dazu führt, dass eine Person, die asiatisch gelesen wird oder einen asiatischen Background hat, sich deswegen von mir rassistisch beleidigt fühlt, dann ist es doch ein leichtes, einfach den Kimono zu Hause zu lassen und mir einfach was anderes Geiles umzuwerfen. Ich verliere dadurch nichts, sondern ich habe gewonnen, denn im besten Fall fühlt sich niemand wegen meinem Look schlecht.
Und du bist auch noch für eine bestimmte Thematik sensibilisiert worden, die vielleicht vorher ein blinder Fleck war für dich. So, das finde ich immer das Ding. Jetzt aber stell dir mal vor, du trägst diesen Kimono, um mal bei dem Beispiel zu bleiben.
Ohne was drunter?
Ohne aus Seide, der dann nur so an dir runterfließt.
Meiner ist ja aus Polyester, du weißt doch.
Ach so, stimmt. Nee, ich war ja die für die hochwertigen Materialien.
Ich habe schon Original-Kimonos, die sind wirklich aus Seide, Leute. Machen wir uns jetzt vor.
Naja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Dinger an und wärst irgendwie wahnsinnig berühmter, als du es jetzt schon bist, sozusagen.
Ich wollte gerade schon mal sagen, vorsichtig, Frau.
Und würdest dann so plötzlich von einem Mainstream als die Person, die Kimonos sozusagen fast erfunden hat, quasi gefeiert. Und da steht die komplette japanische Kultur daneben und sagt sich, wait a minute, halt, stopp, bitte was? Er hat bitte was gemacht? Ja. Und so ist halt das Popularisieren.
Toller Vergleich.
Dankeschön. Das Popularisieren von Dingen, die in einer bestimmten Kultur einfach als ganz selbstverständlich gelebt werden, innerhalb der Kultur, aber dann von der weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn sie von der Kultur, aus der dieses Item, was auch immer es ist, oder dieser Brauch oder was auch immer es ist, gelebt wird, wird das dämonisiert so. Ja. Ne? Und dann wird es aber rausgenommen und plötzlich und denkst du dir so, what the fuck is happening here? So, ja?
Das ist es, liebe Hanni.
So, das ist das Problem von Cultural Appropriation. Das Ding ist aber, dass jetzt Blackfishing noch so ein Stückchen weitergeht. Und Blackfishing ist es ja, was Shirin David, um mal wieder zu unserer Anfangs-Ausgangssituation zurückzukommen, vorgeworfen wird.
Ja.
Blackfishing, das leitet sich so von Catfishing ab. Das kennen die einen oder anderen vielleicht. Das ist, wenn man so im Internet und vor allen Dingen auf Social Media Plattformen gefälschte Identitäten konstruiert. Mit Fotos, Lebenslauf und allem was
das
und
heißt
so weiter
Catfishing?
Und so fort. Das ist Catfishing.
Wusste ich nicht, Hadi.
Ja, und oft hat man da so betrügerische Absichten mit. Also du willst dann irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt bösartig ist oder nicht, ist nochmal was. Was ist Betrug? Ja? Weil du dann so mit einem Typen oder mit einer Braut oder was auch immer, mit einer anderen Person schreibst und denkst, du hast da, keine Ahnung, XY sitzen, dabei sitzt da aber irgendjemand ganz anderes. Sozusagen.
Und warum Cat und nicht Dogfishing?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist der Begriff.
Das ist auch diskriminierend für Katzen.
Für Hunde.
Nee, weil die Katzen sind ja die Bösen.
Aber das ist Catfishing. Und davon leitet sich Blackfishing ab. Das ist stark mit kultureller Aneignung verwoben. Und das ist so eine Praxis, in der nicht schwarze Menschen Hautfarbe, Hairstyles und eben auch Features, hauptsächlich Body Features, von schwarzen Menschen sich aneignen und diese für so einen bestimmten Zeitraum aufführen, ja, um das dann irgendwie in ihren Musikvideos oder auf ihren Instagram-Accounts zu nutzen, um irgendwie interessanter, beliebter zu sein, so einen bestimmten USP zu haben. Ja. Die schminken sich dann dunkler oder lassen sich irgendwie den Hintern und die Lippen aufspritzen, die stylen sich dann so die Baby-Hairs und so weiter und so fort und sind am Ende eigentlich nicht mehr als die weißen Personen, die sie zu Beginn waren, zu erkennen. So. Und das reiht sich dann halt auch natürlich, weil sie sich wirklich dunkler schminken,
ja,
auch so in die Tradition des Blackface an und auch Minstrel-Shows, wo sozusagen schwarze Charaktere von weißen Menschen gespielt wurden. Ja. So, ja. Und das Ziel dieses Ganzen ist es im Grunde genommen einfach nur, Geld zu generieren und irgendwie cooler zu sein. Und das ist es so, wo viele schwarze Menschen im Allgemeinen und schwarze Frauen im Speziellen sehr, sehr, sehr gereizt darauf reagieren. Weil nämlich mit den Dingen, wie wir gerade eben besprochen haben, mit all den Dingen, wofür sie geächtet werden, im professionellen Kontext, in ihrem privaten Kontext und so weiter und so fort, nicht schwarze Menschen, die werden dann aber dafür nicht nur gefeiert, sondern die sind dann auch noch dazu in der Lage, Profit aus der ganzen Nummer zu schlagen. So, und das ist das Problem mit einer ganzen Batterie von deutschen Rapperinnen, die diese Dynamik nicht anerkennen wollen. Ne? Damit wäre ja schon viel getan, wenn man zumindest diese Dynamik anerkennen möchte, weil kulturelle Aneignung ist das eine. Blackfishing, mir persönlich, geht mir einfach noch ein Stück zu weit, aber... Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass dieses sich wirklich so, die sich anmalen, sich spraytannen, um eine schwarze Person zu werden.
Ja.
Das überschreitet für mich irgendwie eine Grenze, weil ich so denke, yo, du kannst das wieder abwaschen, ne? Aber ich muss halt hier mit leben.
Ja.
Und wenn das für dich nicht mehr funktioniert, bist du einfach wieder die weiße Person, die du vorher warst.
Mhm.
Es gibt so einen Spruch, der sagt, everybody wants to be black until it's time to actually be black.
Ja.
Weißt du, mit allem, was sozusagen dazu kommt. Es gibt ganz viele Sprüche, die man sagt, they want our rhythm, but not our blues. Weißt du, so dass man sich wie wirklich in diesem kulturellen Gemischtwarenladen alles so rauspickt, um am Ende des Tages wirklich Geld damit zu verdienen. Und das ist so der Moment, wo ich so bin, oh, nee. Nee. Und das dann eben auch noch im Zusammenhang mit Shirin David, um mal wieder zu ihr als Phänomen zu kommen, die ja wirklich zu Anfang ihrer Karriere im Grunde genommen wie in einem Bausatz eins zu eins nach Nicki Minaj modelliert wurde. Da war ich auch so, okay, da habt ihr euch angeguckt, Nicki Minaj übrigens, der auch einen Zickenkrieg.
Heißt sie, ich dachte immer, die heißt Minaj.
Na, Nicki Minaj, Minaj.
Wow, du sagst immer alles besser als ich.
Also egal, aber
mein ganzes Leben, 25 Jahre mittlerweile, laufe ich herum und denke, die heißt halt Nicki Minaj.
Aber weißt du, Nicki Minaj, was auch immer, wurde ja übrigens auch ein Zickenkrieg mit Cardi B nachgesagt. Okay, wobei, die haben sich wirklich öffentlich gezofft. Okay. So. Und jetzt soll also Cardi B nach all dem, was wir jetzt hier gerade eben gehört haben, ausgerechnet bei Shirin David geklaut haben.
So, das
und du
ist
denkst
das
halt so, Jesus Christ, wo ich also was wirklich war. Ich habe es dreimal gelesen, um die Richtung, in die das Ganze funktioniert, zu verstehen.
Guck mal, Hadi, aber das Schlimme ist ja, ne, wenn ich dich jetzt nicht gehabt hätte, so, dann hätte ich ja gar nicht gewusst, wer Cardi B ist und hätte das noch geglaubt. Das ist ja das Schlimme. Ich als Okay-Leserin hätte geglaubt, dass quasi Cardi B diejenige sei, die bei Shirin klaut.
Ja, und der Witz ist, es gab bei Promi Flash so eine Umfrage, eine ganz ernst gemeinte Umfrage, so nach
eine
dem Motto,
repräsentative.
Ja, wo gefragt wurde, was denn die LeserInnen sozusagen glauben, ob das alles nur Zufall ist und natürlich nicht geklaut wurde oder ob Cardi B einfach wirklich so ein fieses Stück ist, die ganz eiskalt bei Shirin David geklaut
hat. Und was kam raus?
Die meisten sind der Meinung, das muss bestimmt ein Zufall sein. Wo ich dann auch so war, umso aber gnädig von euch. Weißt du, so aber nett von euch, dass ihr den Benefit of the Doubt an Cardi B gebt. Aber da war ich schon wirklich sauer. Weil das, ich dachte so, natürlich ist es nicht nur diese Situation, die ja aber, wie gesagt, auch schon längst aufgeklärt wurde. Diese eine Situation, sondern wirklich so diese ganze Backstory einfach da wegzulassen und so zu tun, als ob eine Shirin David wirklich stellvertretend. Ne? Sie hat sich übrigens auch sehr, sehr schnell dazu positioniert und gesagt so, hey Moment, ich lasse mich auch nur inspirieren
Von so. Mir wahrscheinlich.
Klar, von wem denn sonst? Wir alle, du. Eternal Inspiration.
Ah, ich sag's euch, Leute. Na,
wo, sie hat sich da schon auch relativ schnell zu positioniert und so. Aber wo man so schön denken muss, Leute, das ist wirklich scheiße von euch.
Ja. Ich merke, Hadi, immer wieder bei dem Thema kulturelle Aneignung, das ist ein bisschen so wie bei Colorism, dass ich da mehr Awareness brauche, weil ich merke, dass ich, wie gesagt, nicht betroffen bin oft. Deswegen das dann auch nicht so an mich ranlasse und dann mir auch denke, okay Leute, ich meine, das hast du ja auch schon toll am Anfang gesagt, da war ich ja, Mensch, meine Hadi, du hast ja auch nochmal klar gemacht, es geht jetzt gar nicht primär um Shirin David an sich, sondern um das Phänomen, um die Art und Weise, wie auch andere MusikerInnen Ähnliches tun und dann da aber einfach eine Form von Reflexion krass fehlt. Und das dann einfach nur als Inspiration eben abtun, das ist die eine Sache. Aber auch, weil ich nicht selber betroffen bin, muss ich da einfach empathischer sein. Gerade wenn es um schwarze Frauen geht oder Menschen, die schwarz sind und sich als weiblich definieren. Oder auch Non-Binaries, also einfach alle Menschen, die davon betroffen sind. Da muss ich besser zuhören. Ich nehme es schon ernst. Ich merke aber, dass mir da eine eigene Betroffenheit fehlt. Und da muss ich besser werden. Und da freue ich mich immer, denn du bist ja wirklich Head of kulturelle Aneignung, aber halt im positiven Sinne. Und da lerne ich ganz, ganz viel von dir, Hadi.
Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Ich würde gerne noch eine Sache final und dann können wir das Ganze auch erstmal wirklich zu einem Schluss bringen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen wird. Übrigens auch lustigerweise in meinem Rant, also sind wir noch gar nicht richtig fertig mit dem Thema. Aber ich möchte noch ganz kurz sagen, dass diesem Thema natürlich auch, wie wir vorhin schon gehört haben, nochmal ein Sexismus innewohnt, bei dem ich wirklich kotze. Ja, weil über das Thema Cultural Appropriation und Blackfishing in der Art und Weise, wie es die Damen jetzt natürlich betreiben, ist es nochmal next level. Aber grundsätzlich wurde über das Thema Blackfishing und Cultural Appropriation im deutschen Rap erst gesprochen, als Frauen dessen für schuldig befunden wurden. So, weißt du, es gibt ganze Generationen von deutschen Rappern, die die Hälfte ihres Lebens geglaubt haben, eigentlich sind sie schwarze Männer, die sich so angezogen haben, sich wirklich diese Kultur übergestülpt haben, Grills haben sich machen lassen und du denkst dir so, was passiert hier? Also was ist das? Was ist das so? Ne? Und natürlich gibt es auch die Idee von Hip-Hop als Kultur und so weiter und so fort und so und natürlich gehören auch zu einer Popkultur oder einer Subkultur bestimmte Codes, die sich dann natürlich auch über Klamotten und so weiter und so fort ausdrücken. Aber das again wieder ohne diesen Kontext einfach nur hier so zu reproduzieren, das war schon immer problematisch. Aktuell gibt es auch eine ganze Generation von deutschen Rappern, die auch irgendwie glauben, sie hätten westafrikanische Wurzeln und würden eigentlich in den Banlieues leben. Zumindest klingt die Musik, die sie machen, so. Wo du auch so denkst, okay, können wir auch mal bitte darüber reden, statt ständig nur eine Shirin David oder eine Loredana oder eine Juju oder wie sie auch alle heißen, an den Pranger zu stellen, dafür, dass sie kulturelle Aneignung und Appropriation betreiben. So. Weißt du, was natürlich richtig ist, weil sie es tun.
Ja.
Aber ich würde mir gerne auch die gleiche Härte und die gleiche Strenge bei diesen Typen wünschen, so, weißt du, die genauso dessen schuldig sind.
Und da würde ich sagen, Hadi, liebe Hadi, ein Amen an dich und ein Fick dich Patriarchat.
Jawohl. Und jetzt kommen wir hierzu. Rant a Hadi. Ja, wenn wir denn schon beim Thema sind. Ich bin ja vorhin schon auf das Framing der Okay eingegangen und wollte an der Stelle noch so ein bisschen was zum Thema kulturelle Aneignung und deutsche Medien hinterher schieben. Ich habe eine Minute Zeit, um mich mal ganz kurz richtig darüber auszukotzen. Und die fangen jetzt an. Warum tut sich die deutsche Presse eigentlich so wahnsinnig schwer damit, das Thema Cultural Appropriation erstens mal zu erkennen und dann zweitens auch anzusprechen? Und zwar ganz unabhängig davon, dass die Story zu Shirin und Cardi nicht nur schon uralt ist, das war sie nämlich schon im Februar, ja, ist sie auch schon im Internet, wo das Ganze stattgefunden hat, nämlich auf Social Media, auf Instagram, von Instagram-Accounts, die das eigentlich auch zwar hauptberuflich, aber eben nicht so vielleicht mit dieser journalistischen Genauigkeit, die man eigentlich von auch okay erwarten sollte, betreiben, ist sie schon besser recherchiert und eingeordnet worden, als von der Okay 3 Wochen später. Verstehst du? Also Shoutout an der Stelle an Halal Gossip. Und das Framing ist auch eine Unverschämtheit. In dem Artikel der OK wird nirgendwo sonst der Zusammenhang zum eigentlichen Problem nämlich klar. Und mir fällt auch immer wieder auf, wie blind viele Kollegen auf dem Auge sind und wie wenig diese Diskussion hier beobachtet wird. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern? Da ist es mir nämlich das erste Mal so richtig doll aufgefallen an Adele. Und ja. die zum Karneval ein Foto gepostet ja. hat, zum Notting Hill Karneval, der ja. ausgefallen mhm. ist. Und die ganze Welt hat sich darüber echauffiert, dass sie, also Adele, auf dem Foto, das sie gepostet hat, Bantu-Knots trug.
Ja.
Und ein Bikini-Oberteil, das so die jamaikanische Flagge eingearbeitet hatte, so, ja. Und alle waren up in arms mhm. darüber, dass Adele kacken dreist, wie sie gefunden, also wie manche Teile dieser Diskussion empfunden haben, Cultural Appropriation betreibt. Darf die denn überhaupt Bantu-Knots tragen? Das war die Diskussion. Und weißt du, welcher Aspekt es war, der in der deutschen Presse beleuchtet wurde?
Was war's?
Ihr Gewichtsverlust.
Wow.
Das war so einfach Thema verfehlt, Sätzen 6, dass ich, mhm. Also ich war fassungslos. Ich dachte, wie kann das denn sein, dass ihr zwar versteht, dass über dieses Foto gesprochen wird, aber überhaupt nicht versteht, was genau mhm. es ist, was die Menschen so an diesem Foto echauffiert. Und genau, ich habe immer wieder das Gefühl, dass das Thema Cultural Appropriation und kulturelle Aneignung, auch wenn es im Karneval zum mhm. Beispiel kommt, einfach kein Thema ist. Da wird so drüber weggegangen und sagt, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Und das wird auch wirklich, wie gesagt, in der letzten Zeit natürlich immer mehr, aber im Grunde genommen nicht erkannt und auch nicht diskutiert. Aber wirklich, da war die okay, wirklich so wie so ein Da war die wirklich, das ist wie Toilettenpapier. Damit kannst du den Arsch abwischen, aber sonst kannst du nichts machen ja. mit dieser Ausgabe. 3 Wochen zu spät, dann in so einem Framing, ohne die Backstory, dann hat sich das Ganze hier auch schon längst aufgeklärt.
Ja.
Und du denkst dir halt's Maul.
Nicht okay.
Nee.
Hadi, meine Güte, du kommst ja also...
Ich bin sauer.
Aber völlig zu Recht, Hadi.
Ja.
Völlig zu Recht.
Ja.
Also ich will ja gar nicht sagen, toll gemacht, weil, ne? Aber toll gemacht.
Dankeschön.
Hadi, ich würde dir gerne noch mehr Zeit zum Quatschen lassen, aber jetzt reiz mal langsam. Meine Güte, die übertreibt immer so. Tareks Sternstunde. Also ich muss mir kurz überlegen, ob ich die Sternstunde, die ich geplant habe, jetzt wirklich so mache.
Doch.
Weiß ich noch nicht, Hadi. Denn ich habe mir nämlich gedacht, bei den letzten Sternstunden
ja.
bist du, meine kleine Zuckermaus, mir ein bisschen zu kurz gekommen.
Ja, du hast dauernd über andere Menschen gesprochen, die dir irgendwie
so,
wichtiger waren.
Nachdem du jetzt aber hier einen Vortrag nach dem nächsten schon wieder gehalten hast, ja, da denke ich mir so, muss es jetzt auch noch in meiner Sternstunde um die blöde Kuh gehen?
Braucht die denn noch mehr Platz,
aber
die
ich muss
Alte?
Ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan B. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Denn, liebe Hadi, ach Gott, ich will eigentlich gar nicht, aber egal. Du bist,
du bist ja
Jungfrau. Das ja. wissen die Ultras, der Tratsch und Tacheles-Fans wissen das.
Du im Aszendenten auch?
Ich im Aszendenten auch. Und deswegen habe ich mal geschaut, und zwar in der InTouch, was da so über die Jungfrau drinne steht. Denn ich möchte ja auch nicht, dass du denkst, dass du hier zu kurz kommen könntest. Denn wir hatten ja einmal hier ein großes Battle und damit jetzt nicht bald die OK schreibt, dass zwischen uns beiden der Zickenkrieg irgendwie gekommen ist, ja? Ja, wo wir alle wissen, ne, wer hat das Battle gewonnen, das
wow.
war ja wohl ich, wer ist hier die schöne Rauch, das wissen wir alle, aber egal, wow. die OK macht ja Stories, wo keine ist. Deswegen, ja. mein Liebchen, bist du jetzt mal wieder dran, du hast einen neuen Namen von mir bekommen.
Ja.
Und zwar Goldene Sonne.
Ja, so hast du mich heute Morgen begrüßt.
Aha. Ja. Und so nenne ich dich ab jetzt auch, immer.
Goldene Sonne.
Goldene Sonne.
Wow.
Gefällt dir das?
Ja, sehr. Womit habe ich das verdient?
Frage ich mich auch. Also. Es geht los.
Oh, du bist so shady.
Also, beruhige dich bitte.
Oh, ja, pst,
also, in wow. der InTouch steht, mhm. TAF setzt du dich für deine Projekte ein und lässt dich von Besserwisser, ich mach mal BesserwisserInnen, nicht irritieren.
Mhm.
Deiner Karriere kannst du Aufwind geben. Kontakte ergeben sich und einige helfen, Aufträge an Land zu ziehen oder zu erkennen, wie du manches optimieren kannst.
Mhm.
Spaß kommt nicht zu kurz. Und dein Glückstag ist, ich kann nicht mehr, es ist der Dienstag.
Ah, oh, der Tag, an dem Draht und Tachlis immer rauskommt. Yay!
Ganz genau, weil ich mir aber gedacht habe, das ist mir ein bisschen zu langweilig, bla bla bla, denn karrieremäßig läuft es ja bei dir. Habe ich mir gedacht, ich schreibe das mal.
Gut, das ist Tara, ich übersetze das mal ganz kurz. Das läuft bei mir karrieretechnisch also, sehr gut. Tara gönnt mir das
ist ja meine Sternstunde, bitte beruhige dich.
Entschuldigung.
Also, oh, ich kann nicht mehr. Ich glaube wirklich, dass du im Aszendenten Skorpion bist, denn ich muss ja auch noch rausfinden, was dein Aszendent ist. Ich kenne mir nur, das ist, kann nur Skorpion sein, denn dieses Geltungsbedürfnis, ich kann nicht mehr. Also, pass auf. Jetzt kommt das wirkliche Horoskop für dich.
Also,
tough setzt du dich für deine Projekte ein und solltest dabei aber never ever deine BFF vernachlässigen, zu der du voller Stolz aufblickst. Mhm. Deiner Karriere kannst du zwar Aufwind geben, aber denke immer daran, wem du das alles zu verdanken hast. Kontakte ergeben sich und einige helfen, Aufträge an Land zu ziehen. Den größten Fisch hast du zwar eh schon an der Angel, aber gönn dir, du kleine Raupe, nimmersatt. Spaß und deine große Liebe sollten niemals zu kurz kommen und dein großes Glück bin ich.
Das war das eigentliche Horoskop. Das hast du sehr schön gelesen. Schön, dass es in dem Horoskop auch ausschließlich um mich ging.
Ja, ich würde nämlich sagen, denn dein Geltungsbedürfnis, ja, habe sowas, mit sowas habe ich nichts zu tun, ja. Ich teile meine Sternstunde ja gerne mit dir und mit mir. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, ich möchte auch mal mir das Horoskop vorlesen.
Ich würde ja fast sagen, ich lese dir mal
auf
das
gar keinen
Horoskop.
Fall, denn das ist hier meine Sternstunde. Ha, die reißt sich zusammen. Ich kann nicht mehr. Die ist Skorpion im Aszendenten. Denn meine große Aufgabe ist, ja, wir sind ja mittlerweile bei der 7. Folge.
Ja.
Auf jeden Fall am Ende dieser ersten Staffel muss ich herausfinden, welcher Aszendent diese junge Person hier gegenüber ist. Meine liebe goldene Sonne. Und ich würde sagen, es kann eigentlich nur Skorpion sein, also mithören, weiterhören. Wir kommen zum Ende. Ich bin wieder die Sternstunde. Ich bin danach immer wirklich fix und foxy, weil das so viel Energie für mich bedeutet, vor allem, wenn du mal hier reinquatscht. Aber ihr Lieben, ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe viel zu ertragen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr jetzt Ratsch und Tacheles hört. Abonniert uns, liebt mich ein bisschen mehr. Und ich würde sagen,
eine Sache wollten wir noch ganz kurz sagen, dass der Podcast von unserer Freundin Anna Duschime 1000 erste Dates raus ist. Ja.
Oh, ich kann nicht
mehr. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon kurz darüber gesprochen.
Anna!
Wir freuen uns so sehr für sie und ihren Release. Und falls ihr mal reinhören wollt, dann bleibt dran. Wir haben nämlich einen kleinen Trailer für euch. Und wir hören uns aber in 14 Tagen wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.
Gewogen? Sagt man das so?
Ja, sag ich jetzt immer mal.
Finde ich toll, Hadi. Bleibt uns treu, würde ich lieber sagen.
Tarek weiß es natürlich, wie es immer
schreibe
so
ich nicht
Art
so an. Auf Wiedersehen. Besser. Tschüss. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. Hadi, hör auf mich zu schlagen. Aua!
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hatmet Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.
Ich bin Anna Duschime und ich bin die Host von 1000 erste Dates.
Das ist das schrägste Date, was ich jemals gehört habe.
1, 2, 3.
Ja, also das war wirklich wie so ein 8. Verrückter Rausch.
11. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen.
17.
Was?
34.
Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
72.
Sofort jemanden küssen, das ist krass.
112.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
370.
Dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal.
500, 344.
Pause.
Warte mal, stopp.
Yeah, yeah, yeah. Im Nachhinein war es schon perfekt.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
Jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.